Guten Morgen, liebe FC-Fans, und ein herzliches Servus, wie wir in Österreich sagen, zu unserer Sendung.
Erster FC Köln, der Podcast.
Wir befinden uns in Folge 28 beim ersten FC Köln, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nicolas Verhoeven und heute sitzt mir ein besonderer FC-Spieler gegenüber, der als echter Ösi schon richtiger Kölsche geworden ist. 28 Länderspiele für den ÖFB, über 6 Jahre mittlerweile erster FC Köln und im aktuellen Profikader der Dienstälteste. Deswegen bin ich froh und sehr, sehr dankbar, dass sich nicht nur Numero 11, sondern Mr. Hakenschlagen heute Zeit genommen hat. Florian Kainz, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Freue mich, dass wir es einmal geschafft haben.
Freue ich mich auch. Du hast gerade schon verraten, die Familie ist noch in der Heimat, weswegen du heute extra Zeit für uns mitgebracht hast.
Wenn ich alleine bin, was ganz selten ist, versuche ich meine ganzen beruflichen Termine in meine freie Zeit zu schieben.
Das ist höchst ehrenwert von dir, vor allen Dingen auch für deine Kids, dass du da regelmäßig da bist, das ist ja schön. Bevor wir hier ins Quatschen kommen, haben wir direkt immer eine erste Rubrik, mit der wir hier Kaltstart machen im Podcast.
Die Startelf.
Ich nenne die Startelf mittlerweile die eigentlich Rubrik, weil es eigentlich 11 Entweder-Oder-Fragen sind, die relativ schnell beantwortet werden sollen. Mittlerweile sind es mehr als 11 Fragen und wenn man dann währenddessen schon ins Quatschen kommt, ist auch okay. Dennoch, Entweder-Oder bleibt und damit fangen wir an. Kainzi oder Flo?
Kainzi.
Kainzi oder Flori? Flori. Flori oder Kainzi?
Kainzi, Flori sagen nur ganz, ganz wenige Personen zu mir.
Also Kainzi, okay. Musik oder Fotografie?
Musik.
Wien oder Graz?
Graz.
Thierry Henry oder Franck Ribéry?
Oh, ganz schwierig, waren beides richtige Idole von mir. Ich würde aber fast Ribéry sagen.
Weil es das Positionsprofil ist von dir?
Ja, weil halt ganz lange Zeit links Mittelfeld gespielt habe und mir das sehr viel abgeschaut hat, versucht habe abzuschauen von ihm. Aber auch Thierry Henry war mit Grund, warum ich damals die Nummer 14 genommen habe bei Sturm Graz, war auch ein Riesenidol von mir.
Hattest du früher auch schon früh Trikots von ihm oder Poster im Zimmer? Das ist mittlerweile schon fast eine Standardfrage, können wir auch eine Rubrik draus machen, die Standardsituation. Aber es finde ich immer ein schöner Blick in die Kindheit, wenn du sagst, was war so dein erstes Trikot, was waren die ersten Poster?
Meine ersten Trikots und meine ersten Poster und alles, was mit Fußball zu tun gehabt hat, war eigentlich alles von Sturm Graz.
Okay, dann lass uns da gleich drauf eingehen. Machen wir erstmal weiter. Meister zweite Bundesliga oder Meister in Österreich?
Beides schon geworden. Also waren beides super Ereignisse. Und das eine kann ich wahrscheinlich nochmal erreichen. Deswegen würde ich... Na, da kann ich nichts sagen.
Lass ich durchgehen. Wir sind ja nicht so wie die Werder-Kollegen. Du warst ja auch bei Butter bei die Fische. Da ist es ja auch im Prinzip ein Entweder-Oder-Format, wo man sich entscheiden muss.
Da war es ganz streng, ja.
Da war es sehr streng. Hier in Köln sind wir ein bisschen. Lass ich beides gelten. Schöne Titel beides. Tom und Jerry oder die Simpsons?
Tom und Jerry.
Zopf oder Seitenscheitel? Auf die Frisur angesprochen natürlich.
Seitenscheitel.
Seitenscheitel oder Dauerwelle?
Dauerwelle.
Du hast hier beim FC in deinen 6 Jahren schon einige Frisuren mal ausprobiert, ne?
Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, meine Dauerwelle sind eigentlich meine Naturlocken.
Das habe ich mir schon gedacht. Hast du dann damals wirklich geglättet, wenn wir jetzt schon im Frisurenthema drin sind? Oder hast du die glatt geföhnt? Wie funktioniert das?
Ja, Gel rein und im nassen Haar Gel rein. Und jetzt lasse ich es einfach nass Luft trocknen. Also bin da relativ flexibel aufgestellt.
Auf was können wir uns als nächstes einstellen?
Ich glaube, es bleibt immer so. Ich glaube, da werden keine großen Veränderungen mehr kommen.
Und wenn man nochmal schaut, du bist ja im Januar 2019 zu uns gekommen. da hast du auch noch ein bisschen längeren Bart, richtig schön ein paar Zentimeter roten Bart. Können wir da noch mal was erwarten oder bleibt das auch so? Ist das jetzt der Keinzi der nächsten 20 Jahre?
Na, nächsten 20 Jahre weiß ich nicht. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Midlife-Crisis und ich probiere was anderes, aber erstmal bleibt so.
Okay, dann Nummer 14 oder Nummer 7?
Nummer 14.
Nummer 7 war die, die du bei Werder getragen hast. Nummer 14 oder Nummer 30?
Nummer 14.
Nummer 14 oder Nummer 11?
Nummer 11.
Hast schon antizipiert, was jetzt als nächstes kommt. Jetzt probiere ich mich im Österreichischen. Daheim oder zu Hus?
Daheim.
Graffel oder Driss?
Was?
Gibt's das Wort Graffel? Ich habe extra steirische Wörter nachgeschaut. Da steht Graffel für unnötiges Zeug. Und Driss ist natürlich Kölsch für ja, Müll, Scheiße.
Boah, weiß nicht.
Kann ich. Beides Fremdwörter.
Graffel ist jetzt auch kein Wort, was ich häufig benutze.
Okay, dann nehmen wir Driss. Riefkoche oder Wiener Schnitzel?
Wiener Schnitzel.
Ist klar, aber du hast schon mal durchscheinen lassen, dass dir die Riefkoche, das war so eins der ersten kölschen Mahlzeiten, die du hier zu dir genommen hast, ne?
Mhm. Und wenn ich mal am Samstag am Wochenmarkt schaffe, was ganz, ganz selten ist, da wird auch genehmigt von mir. Mag ich sehr gern.
Und dann mit Apfelmus?
Ja.
Mit Apfelmus, klassisch.
Klassisch, ja.
Schön. Keinzi bei der Riefkoche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das Wort nutzt. Leberchitten? Leberchitten? Oder halber Hahn?
Leberchitten.
Was ist das?
Leberkäse.
Ah, Leberkäse. Ja. Okay, im Brötchen.
Ja, aber Leberchitten ist echt schon ein krasses Wort, ja.
Leberchitten, okay. Hört sich lecker an. Und wir haben die letzte Frage. Aufsteirern oder Fastelovend?
Oh, ja, ja. Beides sehr cool, muss ich sagen. Bin ich von beiden ein großer Fan. Ich würde aber fast den Lobend sagen.
Das freut mich zu hören. Hat dich das Kölsche gepackt. Ich habe ein bisschen in alten Geißbock-Echos durchgeblättert, als du zum FC gekommen bist. Und du hast dich nicht nur sportlich auf Köln vorbereitet, sondern eben auch kulturell und sagtest, dass der Karneval dir offensichtlich ganz gut gefällt. Jetzt müssen wir noch erklären, Aufsteirern. So wie ich das nachgeschaut habe, ist das ein Volksfest, sehr, sehr groß, aber auch noch nicht ganz so alt wie zum Beispiel der Kölner Karneval. Kannst du uns einen Einblick geben, was passiert beim Aufsteirern?
Beim Aufsteirern sind auch alle in der Stadt in Tracht und da wird halt gefeiert.
Und auch ein Fest, was und du gefeiert hast.
Ja, ist auch in Graz und ganze Stadt ist voll. Alle in Tracht, richtig cool. Alle sind gut drauf, also echt ein cooles Event.
Du bist ja ein richtiger Grazer, du bist da geboren, aufgewachsen und man kann auch sagen, sehr, sehr früh zu deinem Heimatverein dann gewechselt, mit 8 Jahren schon. Und hast auch nur nach einem Jahr überhaupt Fußballspielen direkt bist du in die Akademie gegangen von Sturm Graz. Sehr frühes Talent gewesen oder gibt's da nur so wenige, die da Fußball spielen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich glaube schon, dass ich ein gewisses Talent mitgebracht habe. Und war schon, bin in die U7 zu Sturm Graz gekommen, bin dann die ganzen Jugendmannschaften habe ich durchlaufen und dann in die Akademie kommen. Dann war ich in der zweiten Mannschaft, dann zu den Profis rauf, also meine komplette Jugend eigentlich bei Sturm Graz gemacht. Und ja, war schöne Zeit auf jeden Fall. Wie du gesagt hast vorher, ich bin ein Grazer. Und für mich hat es eigentlich in meiner Jugend nur Sturm Graz gegeben immer. Und dass ich dann bei meinem Heimatverein zu den Profis rauf schaffe und dort ja meine ersten Schritte im Profibereich mache, war natürlich wunderschön damals.
Auch auf der Überholspur, ne? Du hast die U19 übersprungen, Profidebüt mit 17, Tordebüt mit 18 und dann, wie soll es anders sein, mit 19 Meister geworden. Das war dann 2011. Wie würdest du jetzt mit ein paar Jahren Abstand so auf diese fast schon wilde Zeit zurückblicken?
Ja, ich habe echt schon sehr früh im professionellen Bereich zu spielen begonnen. Ich war bei den Sturm Amateuren damals, habe ich glaube ich mit 16 schon debütiert. Dann, wie du gesagt hast, für die U19 habe ich glaube ich nur 3-4 Spiele gemacht und bin dann zu den Amateuren rauf und habe dann auch schon die ersten Male mitfahren dürfen ins Trainingslager. Ich glaube sogar mit 16 oder 17 bin ich ins Trainingslager mitgefahren mit den Profis. Und habe dann mit 17 debütiert. Und ja, dann bin ich eigentlich schon in meiner ersten Saison, wo ich gespielt habe, Meister worden und habe da in der Saison auch, ich glaube, 13 Spiele gemacht. Also schon einige, was ja einfach cool war. Schon sehr früh alles. Aber ich glaube, Franco Foda war damals Trainer. Der hat mir da gut herangeführt, auch zuerst ins kalte Wasser geworfen, dann wieder ein paar Spiele bei der zweiten Mannschaft gemacht, dann habe ich wieder mal reinschnuppern dürfen und im Frühjahr habe ich dann erst wirklich mehr gespielt und ja, war auf jeden Fall eine große Herausforderung auch mit gewissen Sachen umzugehen, aber war natürlich alles viel jetzt in der Nachbetrachtung, aber Erfahrungen, die man mitnimmt und die man auch ja fürs Leben mitnehmen kann.
Wir geben unseren Fans auch immer die Möglichkeit, per Instagram Fragen zu stellen. Normalerweise mache ich das immer ein bisschen später, aber weil es hier ganz gut reinpasst, hat Joshua Cologne FC gefragt, was hat dich früher in der Jugend von einem Trainer oder Spieler geprägt, was dir beim Weg zum Profi geholfen hat?
Auf dem Weg zum Profi, gerade wenn ich dran denke, wie ich raufkommen bin zu den Profis und meine ersten Trainingseinheiten und so gemacht habe, dass man sehr hinten anstellen muss und ja einfach Sachen akzeptieren muss und weiter hart arbeiten muss. Das ist, glaube ich, für einen jungen Spieler ganz wichtig. Und ja, man muss da so einen gewissen Weg für sich selber herausfinden. Was braucht der Körper? Welche Dinge sind wichtig? Welche Dinge, was mir auch immer extrem wichtig war, ist, dass ich versuche zu verstehen, was der Trainer haben will. Nicht nur mannschaftstaktisch, sondern auch, was er von mir haben will. Und das habe ich eigentlich bei all meinen Stationen versucht umzusetzen. Dass ich da sehr aufmerksam bin, was der Trainer von mir haben will.
Warst du denn gerade in der Jugend jetzt, aktuell hast du ja ein sehr polyvalentes Positionsprofil, also klassischerweise haben wir dich ja von außen verpflichtet, mittlerweile sieht man dich auch mal auf der 6 oder 8. Wie war das in der Jugend? Warst du da immer eine Offensivwaffe oder ist dir vielleicht auch, weiß ich nicht, der Außenverteidiger schon mal geläufig gewesen?
Nein. Ich war in der Jugend eigentlich und auch, ja, meine Stationen in Österreich immer links Mittelfeld oder rechts Mittelfeld. Also klassischer Außenspieler. Bin eigentlich erst so in den letzten Jahren auch teilweise mehr ins Zentrum gerückt. Ja, was mir auch gut gefällt und mittlerweile spiele ich auf fast jeder Position.
Du hast dann auch noch in jungen Jahren Europa League Quali gespielt und zwar nicht gegen irgendwen, sondern Juventus Turin. Also ich finde in jungen Jahren schon sehr, sehr krasse Erlebnisse, sehr viel schon erlebt. Im Geisburg Echo hast du gesagt, dass da so ein gewisser Hype auch um junge Spieler entstanden ist, auch um dich entstanden ist. Weshalb das, glaube ich, ein Grund ist, dann auch weiterzuziehen. Du hast dann nach 14 Jahren Sturm Graz sich dafür entschieden, nach Rapid Wien den nächsten Schritt zu gehen. Was sind das für Erinnerungen oder was waren das vor allen Dingen für Momente, die es zu verarbeiten galt? Also gerade, ich meine, du hast zum ersten Mal die Heimat verlassen dann, ne?
Im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit gewesen, dieser Wechsel, weil ich ja 14 Jahre bei Sturm war und mit dem Wechsel nicht alles so rund gegangen ist. Also, wie soll ich das am besten ausdrücken?
Sturm und Rapid pflegen ja eine sehr langjährige Rivalität, sage ich mal, sportlich. Aber ich glaube, die Fanlager sind schon erzverfeindet, kann man, glaube ich, so sagen, oder?
Ja. Ja, und ich bin damals aus verschiedensten Gründen von Sturm gegangen und hatte das Angebot von Rapid, was für mich zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall Sinn gemacht hat. Und ich hatte dann auch eine wunderschöne Zeit. Die 2 Jahre bei Rapid waren richtig cool. Wir haben eine coole Mannschaft gehabt, ein super Trainerteam. Ja, waren auch gut erfolgreich. Und ja, für mich war es jetzt in der Nachbetrachtung auf jeden Fall ein guter Schritt, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Aber der Wechsel an sich war nicht einfach, weil damals auch sehr viel auf mich einprasselt ist. Und aber da muss man ja damit umgehen lernen. Und das sind auch Erfahrungen, die einen stärker machen können, wo man viel draus ziehen kann. Und war auf jeden Fall ja damals eine sehr ereignisreiche Zeit.
Was heißt das konkret? Hast du dann, kriegt man, weiß nicht, was für ein Zeitalter war, Facebook-Nachrichten oder was?
Das war noch das Facebook-Zeitalter, ja. Facebook-Zeitalter. Das war noch vor Instagram.
Und da hast du ein paar nette Nachrichten bekommen wahrscheinlich.
Ja, auch. Und bei den Spielen gegen Sturm ist es auch heiß hergegangen. Und da waren auch Sachen dabei, die nicht so schön waren. Ich muss sagen, ich kann da jetzt im Nachhinein auch den Frust der Fans teilweise verstehen. Wenn ein Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, ein Eigenbauspieler, dann zum Erzrivalen wechselt, dass man da nicht erfreut ist als Fan, für den der Verein alles bedeutet, kann ich auch verstehen. Aber für mich war es damals so, dass ich ja den Verein verlassen wollte und das Angebot von Rapid hatte und das für mich damals einfach für meinen nächsten Karriereschritt einfach der richtige war. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das auch einfach ein guter Schritt für mich.
Kann man sagen, du bist zum Nationalspieler gereift. Ich habe mich gefragt, du bist ja dann wirklich einer von ganz, ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, die mal für ihr Nationalteam berufen werden. Und da gibt es sicherlich einige schöne Momente. Das ist wahrscheinlich der Anruf des Nationaltrainers. Das ist vielleicht auch das erste Mal, kommst ins Hotelzimmer und siehst da den ÖFB-Adler vor dir liegen, darfst es anziehen. Es ist vielleicht auch die Einwechslung dann, wenn deine Einwechseltafel hochgeht, deine Rückennummer. Gibt es einen von diesen Momenten, die für dich der Moment sind, wenn du daran zurückdenkst, so die erste Nationalmannschaft-Nominierung?
Ja, wenn ich an meine ganze Nationalmannschaftskarriere denke, habe ich auf jeden Fall sehr positive Erinnerungen, aber auch negative Erinnerungen. Und natürlich das größte Highlight war, dass ich bei der Euro dabei war jetzt. Gerade nach dem Abstieg mit dem FC, dass ich dann eine Woche später den Anruf bekommen habe, dass ich dabei bin. Das hat mir schon nochmal einen richtigen mentalen Schub auch gegeben. Das war enorm wichtig für mich, weil ich auch die 2 Europameisterschaften davor verpasst habe. Also ich habe mein Debüt 2015 gegeben fürs Nationalteam und war dann bei der Europameisterschaft 2016 nicht dabei. Und dann bin ich ja nach Deutschland gewechselt zu Werder, war dann auch immer wieder dabei beim Nationalteam und habe dann 2020 ja meine schwere Knieverletzung gehabt und habe dann in der Saison, wo dann Relegation war, 21, nur, ich glaube, 8 Spiele gemacht und war dann 21 bei der Europameisterschaft auch nicht dabei. Das heißt, ich habe eigentlich 2015 mein Debüt gefeiert im Nationalteam und habe 2 Europameisterschaften verpasst, was schon sehr hart war. Und deswegen war es für mich jetzt einfach ein Riesentraum und Wunsch, dass ich da im Kader dabei bin bei der Europameisterschaft. Und das war auch ein unglaubliches Erlebnis, ein einzigartiges Erlebnis in meiner Karriere, mit so einem coolen Team, nicht nur was die Mannschaft betrifft, sondern ein ganzes Staff, Trainerteam beim ÖFB, da bei der Europameisterschaft in Deutschland auch noch dabei zu sein, das war schon ja, Riesensache für mich.
Gibt's da einen Moment, an dem du uns teilhaben lassen kannst? Weil für mich ist jetzt die Europameisterschaft sehr lange. Das sind dann im Ganzen natürlich 4 Wochen. Für dich waren es dann ja ein bisschen mehr als 2 Wochen, wenn ich das jetzt richtig überschlage. Was gehört da alles dazu? Außerhalb vielleicht, du hast schon mal im Trainingslager einen super Teamgeist erwähnt. Was kann ich mir vorstellen? Was sind das für Bilder, für Polaroids, die in deinem Kopf sind zu dieser EM in Deutschland?
Ja, also wir waren ja insgesamt, glaube ich, 4 Wochen unterwegs. Weil
stimmt,
wir
hatten klar, mit Vorbereitung.
Die Vorbereitung zuvor, wo wir im Trainingslager waren, dann hatten wir zwei Testspiele, dann haben wir nochmal eine Break von 3 Tagen gehabt und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Wir haben in Berlin unser Hauptquartier gehabt, was wunderschön war im Schlosshotel. Und wenn ich so an die Bilder, die in meinem Kopf herumschwirren, denke ich auf jeden Fall an die Feiern vor der Kurve im Olympiastadion, wo wir gegen Holland gewonnen haben danach. Das sind so Bilder, die sind in meinem Kopf. Oder auch, wie wir im Hotel miteinander umgegangen sind, was wir für einen Teamgeist gehabt haben. Wir sitzen dann teilweise nach dem Abendessen nur 1,5 Stunden am Tisch und quatschen einfach so, weil wir einfach so gute Teamchemie gehabt haben. Und ja, das war einfach wirklich eine super Zeit und da habe ich viele Bilder in meinem Kopf.
Schön beschrieben. Kann ich mir gut vorstellen, dass es eine tolle Zeit ist, gerade weil du auch schon mal erwähnt hast, dass ihr einen fantastischen Zusammenhalt habt in diesem ÖFB-Team. Dann lass uns nochmal ein bisschen wieder zurückgehen zu deinem Wechsel nach Rapid Wien. Hast du dich dann ja empfohlen als Top-Vorbereiter in der Saison 2015-16 für die deutsche Bundesliga. Dann hat dich Werder Bremen geholt. 2,5 Jahre dort gewesen und dann kam ja im Prinzip vielleicht damals auf dem Papier eher ein Rückschritt, in Anführungsstrichen, in großen, wo du aus der ersten Liga von Werder Bremen zu uns nach Köln gegangen bist, in die zweite Liga. Und du hast damals auch wieder im Geißbock-Echo gesagt, der Wechsel ist gut für meine Zukunft. Jetzt sind ein bisschen mehr als 6 Jahre plus 2 Monate vergangen. Wie schaust du jetzt auf die Aussage zurück?
Mit dem Wechsel von Werder zu Köln?
Genau.
Ja, ich bin damals von der Bundesliga in die zweite Liga gegangen, aber mit der Vision halt ein halbes Jahr später wieder aufzusteigen. Und wir hatten damals eine wirklich unglaublich gut besetzte Mannschaft für die zweite Liga. Wenn man sich jetzt anschaut, wer damals alles gespielt hat, und wir waren ja auf Platz 1 oder auf einem Aufstiegsplatz, wie ich gekommen bin im Winter. Und da bin ich, wie ich hergekommen bin, einfach auch war ich fest davon überzeugt, dass wir das schaffen und aufsteigen werden. So ist es ja dann auch gekommen. Und ja, ich habe damals bei Werder, wie soll ich sagen, gemischte Spielzeiten gehabt. Am Anfang war es schwierig, da habe ich gar nicht gespielt. Dann habe ich meine Spiele gemacht in der zweiten Saison. Habe ich relativ viele Spiele gemacht, aber ich glaube 15 von Beginn an, 15 als Joker. Ja, und dann, wie ich in die dritte Saison gegangen bin, habe ich am Anfang gespielt und dann die letzten Spiele vor der Winterpause aber gar nicht mehr. Und dann war ja aber auch eine sehr offene Kommunikation mit dem Werder-Verantwortlichen und also mit dem Trainer und dem Sportdirektor und bin damals auch im Guten gewechselt. Also es war einfach für mich klar, ich wollte wieder mehr spielen und dann hat sie die Option mit dem FC angeboten und das habe ich dann auch gleich gemacht, weil auch wenn es damals ja vielleicht von der Liga Rückschritt war, aber zu so einem Verein wie dem FC zu kommen war, ist jetzt kein großer Rückschritt. Und ja, bin eigentlich sehr froh, dass wir dann gleich aufgestiegen sind und dann die nächsten Jahre in der Bundesliga gespielt haben.
Hättest du dir damals vorstellen können, dass du so lange hier bleibst?
Für Fußballerleben ist es echt ungewöhnlich, so 6 Jahre bei einem Verein zu sein. Deswegen bin ich jetzt eigentlich nicht wirklich davon ausgegangen, aber ja, hat auch für mich beim FC nicht immer einfache Zeiten gegeben. Nicht nur sportlich, sondern auch von Verletzungen geprägt. Aber ich habe mir da durchbissen und bin sehr froh, dass ich jetzt schon so lange hier sein kann.
Freuen wir uns auch drüber, kann ich glaube ich für Fans, für Staff, für Mitarbeiter auch sprechen. Was gibt's ein paar Hard Facts, die hier in Köln anders sind als in deinen bisherigen Stationen oder vielleicht sogar noch interessanter, die Soft Facts? Also was ist anders gegenüber allen Vereinen, wo du bisher gespielt hast?
Die Medienlandschaft auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der ganze Verein ist spürbar anders. Gutes Wortspiel, gell?
Ja,
hervorragend. Na, der ganze Verein ist einfach, wie soll ich sagen, schon einzigartig. So wie die Mitarbeiter wie die Fans dem Verein leben. Ich meine, wenn man sieht, was wir letztes Jahr für Saison hatten und absteigen und dann jedes Heimspiel ausverkauft ist, jedes Auswärtsspiel da Auswärtssektor, das Kontingent vom Auswärtssektor voll ist, wie viele Minimum, ja, wie viele Leute nach Berlin mitgefahren sind. Also das ist schon, ja, aller Ehren wert, muss man sagen. Und wie der Verein gelebt wird, von allen Mitarbeitern auch hier im Geisbergheim, wie die Leute mitfiebern, ist schon cool. Aber wie vorhin schon gesagt, ich habe beim FC auch schon sehr viel erlebt. Auch einige Trainer, Sportdirektoren, sehr viele Mitspieler auch gehabt. Und ja, bin froh, dass ich so lange Zeit hier sein darf auch und auch immer wieder meine Entscheidungen so getroffen habe, dass ich hier bin.
Du sagst es, 6 Jahre sind im Fußballbusiness, das vergisst man vielleicht manchmal außerhalb der Fußballprofi-Blase, eine echt lange Zeit, hier ist wahnsinnig viel passiert mit Aufstiegen, mit Abstiegen, mit sogar Europa, viel dabei gewesen. Auch da frage ich dich, gibt es da irgendwelche Polaroid-Bilder, die besonders rausstechen?
In meiner gesamten Zeit beim FC?
Ja.
Da gibt es sehr viele Bilder.
Gibt es ein ganzes Album?
Ja. Wenn man das zusammenfasst, der Meistertitel in der zweiten Liga, also der Aufstieg, dann der Klassenerhalt, dann Relegation, Conference League, Abstieg. Also es ist echt schon sehr viel passiert, jetzt nur wenn man die harten Fakten nimmt. Und natürlich das Highlight war ganz klar die Conference League. Mhm. Da fällt mir sofort ein, das Auswärtsspiel in Ungarn, wo wir das Hinspiel verloren haben zu Hause und dann auswärts gedreht haben.
Das 3:0 gegen Fehér war.
Ja, das ist auf jeden Fall in meinem Kopf. Das Spiel in Nizza ist in meinem Kopf drinnen. Das Spiel, was unterbrochen worden ist wegen Nebel, was ja, auch Wahnsinn war.
Slowacko.
Ja, und dann haben wir am nächsten Tag weitergespielt und ich glaube 2 Tage später dann gegen Hoffenheim. Ja, also da in der Saison waren dann schon auch viele, viele Sachen dabei, aber das war auch, da hat man so ein cooles Team, so gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern. Hat richtig Spaß gemacht.
Welche Kabinenparty war die größere? In der Conference League oder beim Aufstieg aus der zweiten Liga in die erste?
Conference League auf jeden Fall, weil beim damaligen Aufstieg haben wir quasi den Aufstieg in Fürth fixiert, also eigentlich schon auf der Zugfahrt, und haben dann in Fürth noch gewonnen und sind dann in Nürnberg geblieben und am nächsten Tag mit dem Bus heimgefahren. Also das war jetzt nicht das im Nachhinein das, was man sich vorgestellt hätte.
Ich finde, diese Kabine ist ja schon, das ist ja für euch ein total geschützter Raum, wo man als Nicht-Spieler kaum reinkommt. Und ich kenne das so ein bisschen selber aus Kreisliga-Verhältnissen. Das ist mit das, wofür man es eigentlich macht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Heimspiel im Rhein-Energie-Stadion, 50.000 Fans selbstverständlich, ihr gewinnt das Ding 1-0, ganz knapp, hart gearbeitet, 90 Minuten harte Arbeit, dann vielleicht noch Medientermine und dann geht's in die Kabine. Was ist das Schönste dann daran, in der Kabine zu sein und nach einem Sieg dort zu sein?
Kabine ist im Fußballerleben ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nicht nur nach dem Spiel, nach Siegen, sondern vor allem auch in der Woche, unter der Woche im Trainingsbetrieb ist die Kabine einfach, dass das Spaß macht, wo wir Jungs unter uns sind, wo keiner von außen irgendwas mitbekommt und wo man auch mal einen Blödsinn labern kann und ja, wo man einfach auch mit jedem Spieler ins Gespräch kommt. Deswegen ist Kabine für mich was enorm Wichtiges und wie du gesagt hast, auch ein geschützter Raum für uns. Und wenn man so nach so einem Sieg in die Kabine kommt, ist man meistens erstmal fertig, regt sich über 1-2 Situationen auf, die ungerecht waren oder warum man halt so jammern kann als Fußballer. Und dann, ja, kölsche Musik hören, feiern, vielleicht auch ein Bier trinken.
Alkoholfreies.
Natürlich. Macht schon Spaß, da gemeinsam mit der Mannschaft Siege zu feiern.
Bei uns, bei euch gibt es ja auch die Besonderheit, dass ihr das tägliche Doing, die tägliche Kabine ist hier am Geißbockheim. Das ist nochmal eine andere als im Stadion. Und hier im Geißbockheim ist das ja nochmal persönlicher. Also in den Momenten, wo ich mal in die leere Kabine rein durfte, da hängen dann Sticker an den Kabinen oder irgendwelche Ausdrucke, irgendwelche Spieler werden dann ein bisschen auf den Arm genommen. Da werden auch mal gerne Klamotten irgendwie aufgehangen, so der den ausgefallensten Stil hat. Welchen Streich hast du als letztes gespielt?
Warte, darf ich mir ja nicht selber verraten. Na, aber wenn ich jetzt was sage, aber er weiß es eh. Ich stelle ihn Erik manchmal die leeren Wasserflaschen in seinen Spind.
Deine leeren Flaschen?
Ja.
Ja, kann er das Pfand nach Hause nehmen.
Es wird schon viel Blödsinn auch gemacht. Wenn einer mal was anhat, was jetzt nicht der Norm entspricht, wird es auf die Ablagefläche gelegt. Und ja, aber alles im Rahmen. Man weiß ja meistens, wer was gemacht hat.
Gibt es denn noch irgendwas, was im Rahmen ist, was du uns verraten möchtest? Was passiert da mal so?
Nein, weil was in der Kabine passiert, das bleibt in der Kabine. Hoffentlich.
Kabine ist heilig, dann wollen wir das respektieren. Wir haben trotzdem eine weitere Rubrik, die gab es eine Weile nicht mehr. Jetzt möchte ich sie heute nochmal aufleben lassen. Und da versuchen wir wenigstens so ein kleines bisschen was aus der Kabinendynamik rauszufinden. Du musst auf nichts antworten, was du nicht möchtest. Aber vielleicht finden wir ein paar Charaktere heraus, die gerade bei euch in der Mannschaft spielen.
Kabinengeflüster.
Ich würde zum Beispiel gerne von dir wissen, wer in der Kabine am längsten vorm Spiegel braucht.
Boah, schwierig zu sagen. Packer braucht auf jeden Fall lang. Der ist, was seine Körperhygiene betrifft, sehr genau.
Hat ja auch immer wieder verschiedene Frisuren anzubieten, muss man ja sagen, ne?
Ja, genau.
Welcher aller bisherigen Trainer, da können wir auch von Rapid, von Sturm, von Werder sprechen, war oder ist das größte Partybiest?
Über Trainer soll ich jetzt reden, wer da am Festen feiert.
Traust dich nicht auf das Dünne Eis.
Nein, auf den Zug springe nicht auf.
Na gut, respektiere ich. Dann wieder bei euch in der aktuellen Mannschaft, wer hat die meisten Minuten bei den Physios auf der Liege?
Heinzi? Der Heinzi, ja.
Lässt er sich so gern durchkneten?
Ja, der schaut einfach auf seinen Körper, was gut ist, prophylaktisch. Ist ein Profi.
Wer ist der beste Handwerker?
Köbbi wahrscheinlich.
Matthias Köbbing, ja?
Ja.
Gerne mal den Schraubschlüssel in der Hand.
Dem traue ich das zu, dass der alles kann.
Ein DIY-Mann. Wer greift nach dem Spiel, muss man dazu sagen, ihr habt dann ja immer ein Buffet da stehen, dass ihr habt euch dann ja verausgabt, auch wieder Kohlenhydrate und Co. zu euch nehmen könnt. Wer schlägt da am schnellsten zu?
Beim Essen meinst du jetzt, oder meinst du bei...
Ich meine das Essen, aber... Nee, aber das Kölsch lassen wir mal raus.
Okay, beim Essen. Das kann ich gar nicht sagen, wer da als Erster ist, weil alles nach dem Spiel auch sehr zeitversetzt ist. Ja. Manche sind bei Interviews, manche bleiben erstmal gefühlt eine Stunde sitzen. Ganz unterschiedlich.
Beim Getränkebuffet bist du sicherlich einer der Ersten, nehme ich an.
Ja, wie du gesagt hast, beim alkoholfreien Kölsch.
Wer hat den schrägsten Spitznamen in der Mannschaft?
Haben wir schräge Spitznamen? Nee. Gerne wird auch hin und wieder der zweite Vorname gerufen, aber das ist dann was für euch zum Rausfinden.
Ich glaube, die Antwort ist relativ trivial. Ich lasse es mal so im Raum stehen, aber der Name ist auf jeden Fall bekannt. Zumindest den ich kenne. Dann machen wir noch eine letzte Frage. Wer hat beim Zeugwart die meisten Sonderwünsche?
Sonderwünsche weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist natürlich unsere Zeugwarte, Werte, weiß die Mehrzahl nicht. Sind natürlich ein eingespieltes Team und die sind seit eh und je beim Verein und die haben alles unter Kontrolle. Aber ich glaube nicht, dass, so wie unsere Mannschaft einschätzt, dass da viele so extreme Sonderwünsche haben.
Liebe Grüße an Frankie und Casual. gute Männer. Weißt du eigentlich, es ist ja seit ein paar Jahren auch Tradition, dass nach bestimmten Siegen, nach besonderen Momenten Tommy in der Kabine angestimmt wird. Gibt es da eigentlich einen Ursprung zu? Gibt es da jemanden, der irgendwann entschieden hat, so, das ist jetzt unser Kabinensong?
Ah, das weiß ich gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. War auf jeden Fall, ja, dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ein bisschen nachlassen nach unseren Siegen. Da haben wir es nicht mehr immer gehört, aber die Jahre zuvor eigentlich nach jedem Sieg. Und das war schon noch immer Gänsehautmoment, wenn alle im Arm da zu dem Lied mitgesungen hat, wo man doch viel von Köln in dem Lied drinnen hat. Und cooler Song, verbinde ich auf jeden Fall auch sehr viel mit, sehr viele Momente mit dem Lied.
Henning May singt ja auch so schön sinngemäß, dass man wieder zurück nach Köln möchte, damit hier alle Kinder geboren sind. Sind deine beiden Kids nicht sogar auch gebürtige Kölner?
Meine beiden Jungs sind Kölner, ja. Was auch, wenn ihr dran denkt, dass mein Großer jetzt 4,5 ist und in Köln geboren ist, schon auch cool, dass der dieses, ja, kölsche Gefühl mitbekommt. Und jetzt mein zweiter Sohn auch in Köln geboren, verbindet auf jeden Fall, werde ich oder wir unser Leben lang was mit Köln verbinden, egal wo wir sind.
Wie Henning Krautmacher sagen würde, mit dem Kölsche Pass, medet lewe Spaß. Ist das denn, ich versuche auch immer so ein bisschen auf den Mensch zu schauen, weil man sieht dann ja immer als Fan Transfermarkt.de, der geht dahin und der wechselt dahin und so. Das heißt ja aber auch immer, dass da ein Mensch ist, der wieder ein neues Umfeld, eine neue Stadt besucht und in deinem Fall ja auch dann sogar eine ganze Familie noch mit dranhängt. Sind Frau und Kids auch immer mit dir mitgezogen oder gab es schon mal eine Phase, wo ihr dann getrennt wart?
Ja, meine Kids sind ja noch nicht umgezogen, weil die sind ja schon bei den Köln geboren. Und meine Frau ist mit. Wir sind dann quasi gemeinsam nach Bremen gegangen. Sie hat zuvor studiert in Klagenfurt. Da war ich in Wien. Also am Anfang waren wir ja nicht immer zusammen, aber dann nach Bremen, also jetzt 9 Jahre. Hat auch schon sehr viel mitgemacht in meiner Fußballkarriere.
Muss man den Hut vorziehen, das kann man, glaube ich, nicht
hoch
genug hängen.
Ist auf jeden Fall, es ist so ein Fußballerleben auch nicht immer einfach, muss man auch sagen. Es ist, wie soll ich sagen, ich bin jetzt seit 9 Jahren in Deutschland, 1000 Kilometer weg von zu Hause, komme nicht oft nach Hause. Da gehen schon... Ist nicht immer einfach, wenn man die Familie zu Hause selten sieht, weil man halt einfach auch nicht die Möglichkeit hat, während der Saison mal heimzufliegen. Aber wir haben uns da echt alle miteinander gut arrangiert und wir genießen es auch, in Köln zu sein, da unser Leben zu haben. Und ja, jetzt mit unseren Kindern, wo der Große in den Kindergarten geht und so unser Leben in Köln zu haben, ist auch schön.
Bei dir ist es ja zum Glück nicht so, dass du wie viele andere echt alle 1-2 Jahre einen neuen Step machen oder machen müssen in eine neue Stadt. Du bist jetzt schon eine Weile hier verankert. Dennoch, wie du sagst, ihr seid mindestens einmal die Woche oder alle 2 Wochen auf dem Auswärtsspiel unterwegs. In den Länderspielpausen bist du meistens auf Länderspielreisen gewesen. Also du bist schon auch viel unterwegs. Verstehen schon deine beiden Söhne, was Papa da eigentlich so macht?
Na, der Kleine gar nicht. Der ist ja jetzt erst 1, der kriegt noch gar nichts mit. Der Große schon. Bei dem hat es auch im Sommer, wie die Europameisterschaft war, hat das Stickeralbum begonnen und da hat er schon es mitbekommen, dass da ein großes Turnier ist und dass ich da halt jetzt lang weg bin. Und ja, der versteht es.
Macht denn das irgendwie stolz, dass Papa nicht nur für 50.000 Zuschauern spielt, sondern einen eigenen Panini-Sticker hat? Beziehungsweise Panini ist es ja nicht mehr, aber ein eigenes Klebebildchen.
Ja, das findet er schon cool und auch mit seinem Österreich-Trikot ist er im Sommer herumgelaufen die ganze Zeit. Das findet er schon cool. Aber weiß nicht, ob er das schon alles ganz greifen kann.
Ist er denn auch schon FC-Fan? Kann man das so sagen?
Er ist auf jeden Fall FC-Fan, ja. Ganz, ganz klar. Hat er auch jetzt schon, ich glaube, seine dritte Saison alle Trikots und es ist klar, wenn die Kinder mit so einem Verein aufwachsen und dann auch in der Kabine sein können nach dem Sieg mal und da im Geisbergheim schon da waren und auch viele Spieler kennen und von vielen Spielern Autogrammkarten zu Hause im Kinderzimmer haben, dann fiebert er schon sehr mit bei unseren Spielen.
Wer ist neben Papa sein Lieblingsspieler? Keins überlegt, ob er es sagen möchte.
Ja. Na, Linton. Ich sag Linton.
Linton
mag er gerne. Ja. Na, aber wir haben halt auch, sind ja nicht nur Mannschaftskollegen, sondern auch viele Freunde. Und die kennt er halt auch jetzt über die Jahre. War man halt auch sehr gut mit Benno und mit Jonas und wo die Kinder sich kennen. Da fiebert er schon mit.
Wir haben eben sehr, sehr schön über die Kabine gesprochen. Es gibt einen Spieler, mit dem du dir auch schon mal die Kabine hier im Geisbergheim geteilt hast, 2019 bis 2021, der letzte Podcast-Folge zu Gast war. Und bei uns hinterlässt der letzte Gast dem aktuellen immer eine Frage. Ihr habt zusammen Aufstieg und Klassenerhalt gefeiert in der Zeit und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wer da eine Frage für dich hinterlegt hat.
Keins hier, mein Lieber, grüß dich, der Krille hier. So, ich habe jetzt die Aufgabe, die ein, zwei Fragen zu stellen und mir fällt da auch eine direkt ein. Wie wird man so beidfüßig wie du? Hast du das speziell trainiert oder kam das dann einfach so in deiner Karriere, dass du gemerkt hast, oh, ich brauche das linke bzw. das rechte Bein nicht nur zum Stehen, sondern kann mit beiden Füßen gleich stark spielen? Und zweite Frage, du bist ja auch Mr. Haken. Ich kenne keinen, der so geile und gute Haken schlägt wie du. Du machst das ja auch sehr, sehr gerne im Spiel. Als ich das versucht habe oder immer noch versuche, da breche ich mir gefühlt beide Beine. Hast du dafür auch speziell trainiert oder hast du irgendwann gemerkt, boah, ich kann das ja ziemlich gut? Das würde mich mal interessieren. Über eine Antwort freue ich mich. Ich hoffe, du hattest einen schönen Podcast und ja, sieht zu, dass sie aufsteigt. Also, bis dann, liebe Grüße.
Zwei Fragen von Christian Clemens für dich.
Ja, auf jeden Fall mal danke für die tollen Fragen. Würde ich auch als zwei meiner größten Stärken betiteln. Zu meiner Beidfüßigkeit würde ich sagen, habe ich nicht wirklich trainiert. Ich glaube, das habe ich einfach. Und aufgrund der Positionen, also ich bin ja eigentlich Rechtsfuß, aber weil ich halt Ewigkeiten auf links gespielt habe, habe ich auch immer schon meinen linken Fuß benutzt. Und ich glaube, natürlich trainiert man auch im Training Flank mit beiden Beinen, auch wenn wir Flankenspiel machen, Flanke mit beiden Beinen. Aber ich glaube, dass man das schon mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist. Und zur zweiten Frage, muss ich schauen, dass ich es nicht übertreibe mit meinen Haken. Hin und wieder ist es für unsere Stürmer schwierig, wenn sie denken, es kommt die Flanke und ich dann noch ein, zweimal abkapp und meine Haken mache. Aber da muss ich schauen, dass ich das ein bisschen ausgleiche. Aber es macht mir einfach so viel Spaß, meine Haken zu schlagen. Und ich glaube auch, dass das eine Stärke von mir ist, weil es für den Gegner schwierig zu verteidigen ist, wenn er nicht weiß, wann jetzt die Flanke oder das Abspiel kommt. Auf jeden Fall sehr gute Fragen und sehr gut eingeschätzt von Grille. Grille auch sehr guter Spieler gewesen und vor allem ein unglaublich professioneller Spieler nach seiner schweren Verletzung, wie er sich da zurückgeackert hat. Wirklich einer der professionellsten Reha-Spieler, die ich in meiner Karriere mitbekommen habe.
Du kannst auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen. 2020 hast du ja eine recht intensive Knie-OP gehabt und dann warst du 8 Monate raus. Wenn ihr da so ein Leid teilt, Wie ist diese Zeit? Was bedeutet das als Fußballer, dass man 8 Monate lang eigentlich nicht das machen darf, was man am liebsten macht?
Ja, hart, sehr hart war das damals. Diese ganze Zeit war hart, weil mein Sohn ist auf die Welt gekommen und eine Woche später bin ich operiert worden und hatte da mal lange Krücken. Hm. Das heißt, es war zu Hause für alle Beteiligten schwierig. Dann hier schwierig, wenn du mitbekommst. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich mich verletzt habe, wo ich mich so richtig gut gefühlt habe, wo ich in der Vorbereitung mich körperlich gut gefühlt habe, wo ich super drauf war. Und dann kam die Verletzung und dann weißt du erstmal, dass du Ewigkeiten raus bist. Habe aber versucht, mich da sofort umzustellen und da ein Mindset zu finden, wo ich die Reha gut absolvieren kann. Es war damals aber auch einfach eine schwierige Saison für den Verein. Das, muss ich sagen, war auf jeden Fall das Schwierigste, diese Spiele anzuschauen und man weiß, okay, man kann jetzt gar nichts machen. Also man ist machtlos. Man kann der Mannschaft nicht einmal am Trainingsplatz helfen, weil man so sehr gesondertes Reha-Programm hat und da die Mannschaft das ganze Jahr gegen einen Abstieg gespielt hat und man weiß irgendwie, man kann nichts helfen, man kann nicht mitspielen, man kann nicht das machen, was einem Spaß macht. Das war schon sehr hart. Und dann bin ich ja irgendwann mal im März oder so wieder fit worden und bin dann eingestiegen und es ist in jedem Spiel um alles gegangen, wenn wir gegen einen Abstieg gespielt haben. Und das war damals auch die Zeit, wo Relegation war. Und nach so einer langen Verletzungspause ohne Vorbereitung dann die letzten Spiele voll reinzuhauen, war körperlich schwierig und mental auch schwierig. Wo wir beim Thema wären, dass diese zwei Relegationsspiele mit die schwierigste Zeit in meiner Karriere waren. Mhm. Aufgrund der Geschehnisse eben, dass ich vorher so lang verletzt war und dann die Situation mit dem Relegationshinspiel, was wir verloren haben und im Rückspiel unbedingt gewinnen haben müssen und so, das war echt. Dann waren wir noch im Hotel davor, wegen Corona damals, wo wir 2 Wochen im Hotel waren und boah, es war echt eine schwierige Zeit. Mit einem positiven Ausgang, Gott sei Dank.
Happy End, definitiv. Das ist ja, die Relegation ist ja wie so ein Brennglas von einer wirklich ja kopfzerbrechenden Saison dann. Du bist die ganze Zeit unten drin und kämpfst ums Überleben. Dann habt ihr auch noch am 34. Spieltag gegen Schalke erst, wenn ich das richtig erinnere, in der 86. das noch euch dahin gehievt auf den 16. Platz, also wahnsinnig intensiv. Merkst du das vor den beiden Spielen auch, dass ja die Vorbereitung, vor allen Dingen auch die mentale, nochmal eine andere ist als die 34 Spiele zuvor oder die 10 Jahre zuvor, die man so Fußball kennengelernt hat?
Ja, ich glaube, dass da einfach so viele Einflüsse waren bei dem Relegationsspiel. Eben wie ich vorher schon gesagt habe, dieses Corona-Jahr davor, wo keine Zuschauer im Stadion waren. Dann waren wir im Hotel. Dann haben wir noch einmal verlängert im Hotel aufgrund der Relegation. Das ganze Jahr gegen Abstieg, bei mir persönlich halt auch die Verletzung. Mhm. Das sind so viele Dinge auf einen einprasselt, was einfach ja richtig intensive und harte Zeit war damals.
Du hast dich rausgekämpft und danach ja auch zumindest nicht mehr so intensive Verletzungen gehabt. Auch diese Saison ist natürlich wieder viel Arbeit. Ich glaube, das merkt man, dass jedes Spiel höchst intensiv ist. Jeder Gegner kommt natürlich gerade zu uns ins Stadion und für die ist das mit eins der Saison-Highlights. Und ich denke gerne an eine Szene zurück, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Das war das Rückspiel gegen Düsseldorf, was ja leider dann auch in Anführungsstrichen nur 1-1 ausging. Aber du machst den 1-0-Treffer und ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Dein Jubel war ein ganz besonderer, indem du dir mehrfach auf die Brust klopfst, aufs Wappen und dich dann sogar dafür entschieden hast, das so zu küssen. Hattest du die Idee schon mal? Denkt man über sowas vorher nach? Kam das in dem Moment einfach so aus dir raus? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Ich glaube, dass ich nach 6 Jahren bei einem Verein, wo ich schon so viel erlebt habe, dass ich das jetzt machen kann. Bin eigentlich kein großer Fan davon, aber in so einem Spiel, wo ich weiß, was das den Fans bedeutet, in so einem Derby, habe ich dann mich spontan dazu entschieden, das zu machen. Und ich glaube, es war auch in der Situation, hat es auch gepasst. Und ja, war auch für mich ein enorm wichtiges Spiel und ein sehr wichtiges Tor. Und ich finde einfach, es hat in der Situation passt.
Würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, du hast im Prinzip dann auf dem Platz das verkörpert, was alle so gedacht haben, weil es auch so ein wichtiges Spiel war, sowohl in der Tabellenkonstellation als auch, dass es einfach ein Derby ist, wo viel drinne steckt. Insofern, ja, war das, kann ich für mich sprechen, absolut passender Jubel in dem Moment. In meiner Recherche habe ich gesehen, dass du auch schon den Goldenen Geißbock gewonnen hast. Du bist von den Fans zum Spieler des Monats gekürt worden im September 2022. Weißt du, wo der noch steht? Hast du einen Platz für den Goldenen Geißbock?
Der steht bei uns im Gästezimmer, ja.
Gibt es sonst Artefakte, die du gesammelt hast über die Jahre? Irgendwelche Trikots, besondere, ertauscht? Vielleicht, Krille hat letzte Woche erzählt, dass er mehrere Matchbälle bei sich zu Hause liegen hat. Bist du auch so ein kleiner Sammler von bestimmten?
Ich habe sehr viele Trikots von meinen österreichischen Freunden von verschiedenen Vereinen. Mhm. Und auch ganz besondere Trikots. Ich mache die letzten 3 Jahre am letzten Spieltag habe ich mit einem Mitspieler tauscht. Trikot. Und da habe ich eins von Jonas, eins von Benno, eins von Linton. Und die sind auch cool, weil es irgendwie so als Abschluss einer Saison mit einem Freund von mir Trikot zu tauschen. Finde ich eine coole Aktion.
Hast du auch ein Trikot von Louis Schaub?
Von Louis habe ich auch eins, ja. Ja.
Ihr kennt euch ja nicht nur aus der FC-Zeit, sondern habt zusammen vorher bei Rapid Wien gespielt. Und da habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, den Louis mal zu kontaktieren, der dir auch eine schöne Sprachnachricht hinterlassen hat.
Hallo Kainzi, da ist der Louis. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast viel Spaß beim Podcast. Man sagt ja oft, alle guten Dinge sind 3. Wir haben jetzt bei 2 Vereinen gemeinsam gespielt. Ich glaube, es geht sich noch eine 3. gemeinsame Zeit aus oder schließt eine Rückkehr nach Österreich aus. Ich weiß, wir sind nicht mehr die Jüngsten, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es nochmal klappt. Liebe Grüße aus Österreich.
Louis. Nicht mehr die Jüngsten. Louis ist ja nur 2 Jahre jünger als ich. Der hat noch viel vor sich. Ja, auf die Frage, jetzt muss ich antworten, ob ich mir Rückkehr nach Österreich vorstellen kann. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber wie der Louis bei mir gesagt hat, also bei mir stimmt es ja, ich bin ja echt nicht mehr der Jüngste. Also ich werde jetzt im Oktober 33 und ich bin froh, dass ich beim FC noch Vertrag habe. Werde da alles geben, um mit dem Verein erfolgreich zu sein. Und dann, ich glaube, in meinem Alter muss man echt dann schauen, wie es kommt. Von Jahr zu Jahr. Schöne Floskel. Ist aber so. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, nach Österreich zurückgehen. Also ich sage jetzt nicht, boah, ich habe jetzt nächstes Jahr, keine Ahnung, 10 Jahre in Deutschland gespielt. Ich gehe nicht mehr in die österreichische Bundesliga zurück. So überheblich bin ich nicht. Weil es schon interessant ist, aber ich habe mir da jetzt noch nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, ob ich mal nach Österreich zurückkehren will, werde. Auch wenn ich mit Louis natürlich gern nochmal zusammenspielen würde. Weil er einfach ein cooler Spieler ist und ein super Mensch. Und ja, wir sind ja noch regelmäßig in Kontakt.
Sonst ruft den jungen Mann doch mal an. dann soll er zurück nach Köln kommen und ihr beendet hier eure Karriere beide.
Ja, der Louis, ich glaube, dem geht's gut bei Rapid jetzt. Und ich hoffe, dass der Louis die Rapidler erfolgreich macht.
Aber deinerseits Karriereende in Köln auch denkbar für dich?
Auch denkbar, ja, auf jeden Fall.
Du hast diesen Sommer bei der EM eine Pressekonferenz gegeben und dort gesagt, ich bin froh, dass ich in Köln beim FC bleibe. Ich fühle mich wohl in der Stadt und beim Verein. Ich finde persönlich, und ich glaube, das spreche ich für viele, du passt sehr gut hierher. Wir sind froh, dass wir dich haben. Und mit diesen Worten können wir mal gegen Ende dieses Podcasts schauen. Und auch da haben wir natürlich wieder eine Rubrik für.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Nochmal drei Fragen zum Abschluss, die oben drauf kommen. So wie wenn Marius Laux, liebe Grüße, unser Teammanager, die Einwechseltafel hochhält mit einer roten 3, haben wir jetzt drei Fragen, die sich immer wiederholen bei jedem Gast. Und die erste ist relativ simpel. Was machst du heute noch so? Wie sieht dein Tag heute noch aus?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht genau, weil meine Family nicht hier ist und ich alleine bin.
Also, was macht denn dann Florian Kainz typischerweise? Bist du noch mit der Nintendo Switch zu Hause oder gehst du spazieren?
Na, ich glaube, ich muss mal einkaufen gehen, Lebensmittel einkaufen gehen. Dann muss ich schauen, ich habe viel zu erledigen zu Hause auch. Aber nichts Aufregendes, also wirklich gar nichts Aufregendes.
Bist du ein Kandidat für Mittagsschläfchen, für einen Nap nach dem Training?
Normalerweise nicht. Normalerweise habe ich keine Zeit dafür.
Vielleicht heute.
Vielleicht heute, aber nur für einen 20-minütiger.
Schau, dass es dir gut gehen lässt. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Sportlich oder privat?
Die Frage ist offen gestellt. Kannst gerne beides beantworten.
Ja, will mit dem FC in die Bundesliga. Sportlich. Privat habe ich sehr viel, was ich noch erreichen möchte. Ich meine, zwei Kinder und so. Und da hat man viele Wünsche in meinem Privatleben. Aber wenn wir jetzt hier beim FC sind und an Sportliche denken, dann will ich rauf in die Bundesliga.
Die Abschlussfrage: Was ist für dich der erste FC Köln?
Ein Verein, der mir sehr viel bedeutet und mit dem ich sehr viel verbinde und schon sehr viel erlebt habe.
Kainzi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bitte gerne, danke.
Mach es gut, Kainzi.
Servus.
Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine Überraschung, die nicht so richtig in die Dynamik der Folge gepasst hat, aber was ich einfach hinten dran hängen würde. Mhm. Und zwar gibt es eine kölsche Legende, eine österreichische Legende. Davon gibt es ja ein paar, aber eine, die sicherlich raussticht, an die man als erstes denkt. Hast du eine Idee, wer es sein könnte?
Der Anton, Toni. Der
Anton, Doppelpack Toni, hat dir auch eine kleine Memo gemacht.
Ja, hallo Flo, servus, grüß dich, ist der Toni Polster. Ich hoffe, dir geht's gut und es läuft ja alles Richtung Aufstieg. Und eine Frage habe ich an dich, ob du schon mal beim Kultverein, beim SV Weiden warst und dort dich sehen hast lassen. Und ja, dann wünsche ich natürlich einen Aufstieg. Alles Liebe, alles Gute. Aufstieg!
Also der gute Toni war schon mal Präsident beim SV Weiden, Kölner Kultverein im Westen, und möchte entsprechend auch wissen, ob du da schon mal zu Besuch warst.
Muss ich ihn leider enttäuschen, war ich noch nie dort. Aber danke auf jeden Fall für die lieben Grüße und ja, er fiebert immer noch mit seinem Herzensverein. Ja, Toni ist eine absolute Legende in Österreich und Habe ihn auch schon ein, zwei Mal getroffen. Ja.
Toni, liebe Grüße aus dem Geisbockheim. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Stadion und vielleicht könnt ihr zwei Österreicher dann zusammen auch nochmal mit einem Kölsch anstoßen.
Das wäre schön, ja.